Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Anfänge von Giorgia Melonis Regierungszeit. Das war 2022. Die italienische Postfaschistin fuhr mit ihrer Partei Fratelli d'Italia und dem rechtspopulistischen Lager einen Erdrutschsieg ein. Und die Aufregung war groß. EU-PolitikerInnen sorgten sich, dass Meloni die EU zerstören könnte. Medien fragten, was die rechteste italienische Regierung der Nachkriegszeit für das Land bedeuten könnte. Heute aber ist von der Panik kaum noch was zu spüren. Meloni gibt sich staatstragend, hat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gebondet und versteht sich überhaupt prima mit Bundeskanzler Merz. Ihre Innenpolitik aber wird gerne vergessen. Dabei strebt Meloni mit einer sogenannten Justizreform nun einen vielleicht historischen Umbau an. Alles also nicht so schlimm? Oder ganz im Gegenteil, wird Italien das neue Ungarn? Mein Name ist Judith Poppe und ich würde mir das gerne heute genauer ansehen. Und zwar mit unserem Italien-Korrespondenten Michael Braun. Hallo Michael.
Hallo Judith.
Wo sitzt du gerade?
Ich sitze bei mir zu Hause am Schreibtisch.
In Rom.
In Rom, genau.
Sag mal, wenn du in deinem, ich gehe einfach mal davon aus, dass du so ein Stammcafé hast, wie sich das für Italien gehört, und du stehst da am Tresen und trinkst deinen Kaffee. Du musst mich korrigieren, wenn das falsch ist. Was sagen denn die Leute da über Melonis Pläne zu diesem Justizumbau, zu dieser Justizreform?
Nun, in der Kaffeebar wird darüber so gut wie nicht geredet, ehrlich gesagt. Es ist auch ein Thema, das jetzt erst so richtig hochkocht, denn bisher erschien das vielen als sehr technisches Thema. Es gibt hier Meinungsumfragen, bei denen ungefähr die Hälfte der Befragten äußerte, sie wüssten gar nicht genau, worum es bei dieser Reform ginge. Das ändert sich in diesen Tagen, weil die Kampagne sowohl der Befürworter aus dem Regierungslager als auch der GegnerInnen aus der Opposition, aus der Richterschaft, aus der Zivilgesellschaft, weil diese Kampagnen gerade erst Fahrt aufnehmen. Also das wird sich sicher in den nächsten Wochen noch deutlich ändern. Dieses Referendum steht ja an am 22. und 23. März, also es sind um die 6 Wochen bis dahin. Und da kann man sicher sein, bis dahin werden viele Bescheid wissen und viele werden sich eine Meinung gebildet haben.
Kannst du mal einmal umreißen, worum es bei dieser Justizreform, apropos, auch das nochmal eben in Klammern, sagst du eigentlich Justizreform oder wie nennst du das Ganze? Also vielleicht kannst du einmal kurz umreißen, worum geht es da bei ihren Plänen?
Ja, diese Reform wird hier immer vorgestellt als Justizreform. Das ist der gängige Titel für das, was Meloni da verabschieden hat lassen im Parlament. Genau gesagt ist es gar keine Justizreform, sondern ist eine Reform der Richterschaft. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Italien gehört zu den Ländern, in denen die Justiz überhaupt am unabhängigsten ist. Unabhängiger auch als in Deutschland zum Beispiel. Wir haben hier keine Staatsanwaltschaften, die weisungsgebunden wären gegenüber ihren Länderjustizministerien. Bei uns sind es die LänderjustizministerInnen, die Anordnungen erteilen können an Staatsanwaltschaften. Das gibt es hier nicht. Hier gibt es die sogenannte Magistratur, den Stand der Magistraten, i Magistrati, die sich völlig selbst verwalten. Und bei denen beide Seiten, Richter und Staatsanwälte, gleichermaßen Mitglied der Magistratur sind, ohne Unterschied. Beide Kategorien werden verwaltet durch den sogenannten obersten Rat der Magistratur, il Consiglio Superiore della Magistratura, der wiederum zu 2/3 aus Richtern und Staatsanwälten besteht. Nur 1/3 wird vom Parlament bestimmt und von den obersten Gerichten. Also ein ganz klares Übergewicht der Juristen, der Richter und Staatsanwälte selber. Man kann hier von einer Selbstverwaltung sprechen tatsächlich. Diese völlige Unabhängigkeit der Justiz war der Rechten hier spätestens seit Berlusconi, also seit über 30 Jahren, immer ein Dorn im Auge. Und deshalb gilt als erster Hebel von rechts, wir trennen die Karrieren. Wir nehmen die Staatsanwälte und die Richter diese beiden Berufsstände auseinander und sagen, entweder du bist das eine oder du bist das andere lebenslang. Du kannst auch nicht mehr wechseln. Bisher konnte man einmal wechseln in den ersten 10 Berufsjahren. Dieser Wechsel soll völlig ausgeschlossen werden. Die zweite Folge ist, es soll auch nicht mehr diesen obersten Rat der Magistratur geben, sondern 2 Räte. Einen für die Richter, einen für die Staatsanwälte. Das ist der Kern der Reform.
Lassen Sie mal kurz bei dieser Trennung von den Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten bleiben. Wieso genau würde das die Justiz schwächen, wenn man diese Laufbahnen trennt?
Das würde sie schwächen, der große Verdacht sowohl bei Richtern und Staatsanwälten als auch bei der gesamten Opposition ist, dass dies nur der erste Schritt ist. Denn dass dann im zweiten Schritt bequem auch durchgesetzt werden kann, eine weitere Verfassungsänderung, Weisungsrecht des Justizministeriums gegenüber den Staatsanwaltschaften. Ein weiteres Gesetz wird von der Rechten schon ventiliert. Das hieße, die Hoheit über die Ermittlungen, über die polizeilichen Ermittlungen, die bisher beim Staatsanwalt liegt, wird an die Regierung, an die Polizeiapparate übergehen. Das heißt, nicht mehr der Staatsanwalt entscheidet, wie ermittelt wird, sondern die Polizei, die dem Justizministerium untersteht, würde entscheiden, die Carabinieri, die dem Verteidigungsministerium unterstehen und so weiter. Wir reden hier über einen Verdachtsfall. Gewissermaßen, die Regierung will ein Einfallstor schaffen, um die Staatsanwaltschaften endlich gefügig zu machen. Und manchmal redet sie auch sehr verräterisch. Der Justizminister Carlo Nordio sagte vor einigen Wochen, so ganz verdutzt stellte er sich, ich weiß gar nicht, was die Opposition gegen dieses Gesetz hat, dann wüssten sie, dass endlich auch nicht mehr gegen ihre Politiker an der Regierung ermittelt wird. Also das hat schon ein Geschmäckle, eine solche Äußerung. Das steht zwar in diesem Gesetz noch, in dieser Verfassungsänderung noch gar nicht drin, aber es zeigt uns, wo diese Regierung hin will. Es ist der alte Berlusconi-Traum einer domestizierten Justiz, die der Politik nicht mehr in die Parade fährt, sondern die ihr gehorcht. Und wir merken das auch in der gegenwärtigen Kampagne.
Ja, das hast du nämlich erwähnt, also auch in deinem heutigen Text, ne? Das wird ja mit der inneren Sicherheit verknüpft.
Genau, sie tut so, also es sind eigentlich 2 völlig unterschiedliche Fragen. Die innere Sicherheit, die ist hier zum Thema geworden über 2 Demonstrationen. Eine in Turin am 31. Januar, da ging es um die Räumung eines autonomen Zentrums, war eine große Demonstration, über 20.000 Teilnehmer, einige reden gar von 50.000. Um die 1.000 Black Blocker haben sich am Ende ausgeklinkt und sich eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert. Ich sage jetzt mal zynisch, das ist Black Block Routine. Das hatten wir in den letzten Jahrzehnten in Italien immer mal wieder und gerade auch in Turin und im Umland von Turin, wo eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut wird. Dann eine Woche später Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand, eine auch recht große Demonstration, um die 10.000 Leute, die gegen die Olympischen Spiele auf die Straße gehen, die sagen, das nützt unserer Stadt nichts. Im Gegenteil, sie verschandelt das Alpenland, sie ruiniert die Natur, sie kostet Milliarden. Auch hier wieder diesmal sogar nur ein paar hundert, womöglich nur 100 Blackblocker, die sich mit der Polizei prügeln. Was macht die Regierung? Sie macht Panik, als stünde Italien kurz vor dem Bürgerkrieg. Es ist von der Rückkehr der Roten Brigaden die Rede. Also jener Terrororganisation der 70er und 80er Jahre, die ja nun wirklich eine breite Blutspur durchs Land gezogen hat. Hier gab's Prügelei, hier gab's Wasserwerfer, Schlagstöcke, hier gab es auch militante Übergriffe von Black Blockern. Eine Szene ging hier viral, tagelang in den Nachrichten, ein isolierter Polizist, der von 10 Blackblockern verprügelt wird, geschlagen, getreten wird, auch als er schon zu Boden gegangen ist. Und es kam ein Aufschrei von der Rechten. Meloni selbst dekretierte sofort, das war versuchter Mord. Sie eilte sofort ans Krankenbett des Polizisten. Sie tat gut daran, das sehr schnell zu tun, denn er wurde noch am gleichen Nachmittag entlassen, weil er nur ein paar Prellungen hatte. Also da war keine Nase gebrochen, nicht mal ein Finger gebrochen, nichts, ein paar Prellungen. Diese auch zu der Einordnung versuchter Mord, ja.
Im Prinzip hat ja Orbán in Ungarn die Blaupause geliefert für so viele Justizreformen, die in der Folge in anderen Ländern versucht wurden anzugehen oder tatsächlich angegangen wurden. Meine Frage, die ich in der Anmoderation gestellt habe, wird Italien jetzt das neue Ungarn? Würdest du sagen, ja, das ist möglich?
Ja, das ist möglich, würde ich sagen. Ja, wir sind schon so weit, würde ich erstmal nicht sagen. Also Italien wird nicht morgen Ungarn sein. Und es wird auch nicht nach dem Justizreferendum Ungarn sein, selbst wenn Meloni gewinnen sollte. So schnell geht das nicht. Ich wies ja schon darauf hin, selbst mit einem siegreich bestandenen Referendum könnte man zum Beispiel an den Beschlüssen der Haftrichterin in Turin gar nichts ändern. Aber es geht ja eben um Schritte. Wir sind sicher nicht an dem Ziel, das Meloni anstrebt. Es wäre aber ein erster Schritt. Es wäre ein Schritt, der die Tür öffnen würde zu zweiten und dritten Schritten, zu eben weiteren Veränderungen hin zu einer Unterordnung der Staatsanwaltschaften unter die Exekutive, zu dieser Gesetzesänderung, von der ich sprach. Wir entziehen den Staatsanwaltschaften die Oberaufsicht über Ermittlungsverfahren, die landet dann bei den Polizeikräften und so weiter. Also die Richtung ist schon die, die Justiz tatsächlich in die Schranken weisen zu wollen. Meloni bräuchte dafür noch mehr Zeit allerdings. Noch ist sie bei weitem nicht am Ziel, selbst mit dem Referendum nicht.
Mich erinnert das Ganze auch immer an diesen Staatsumbau, der das dann am Ende eigentlich hätte werden sollen in Israel. Ich war ja zu der Zeit Korrespondentin dort und ich erinnere mich natürlich auch in dem Moment, in dem diese sogenannte Justizreform dann angekündigt wurde oder mit einer gewissen Verspätung von einigen Wochen, sind dann die Massen auf die Straßen gezogen. Kannst du dir vorstellen, dass das auch in Italien passiert?
Nicht mit diesem Verfassungsreferendum, das wie gesagt nur einen Aspekt angeht und für die BürgerInnen dann doch sehr technisch rüberkommt. Die meisten werden gar keine Antwort darauf haben, wo bestünde denn der radikale Unterschied in gemeinsamen Karrieren von Richtern und Staatsanwälten oder in getrennten Karrieren. In einem obersten Rat der Magistratur oder in zwei Räten. Ich kann mir das vorstellen, wenn Meloni danach weitermacht und weitermachen will. Was wir jetzt allerdings schon sehen, ihre Hoffnung, das Referendum geht reibungslos durch, die wird sich so nicht erfüllen. Noch im Dezember hatten wir Meinungsumfragen, da stand es 60-40 für sie, für ihre Reform. 55-45. Die allerletzte Umfrage gestern Abend in einer TV-Nachrichtensendung war 38-37 bei 25% Unentschieden. Also ist wirklich auf Messerschneide. Und vor allem die Nein-Front hat sehr deutlich zugelegt. Das ist momentan die größte Gefahr für Meloni, dass in der weiteren Mobilisierung mehr Leuten die Augen aufgehen, wo sie denn hin will auf ihrer Reise. Und sie riskiert tatsächlich auch, das Referendum zu verlieren. Wenn sie noch vor 1-2 Monaten glauben konnte, das ist eine reibungslose Geschichte, da ist sie weg von.
Wie erklärst du dir diesen Wandel in der Gesellschaft?
Ich erkläre ihn mir daraus, dass eben die Kampagne des Nein greift. Die Erklärung, die wollen die Justiz domestizieren. Und Meloni selbst liefert ja immer wieder Steilvorlagen mit ihrer Hetze gegen Richter, wie jetzt Turin, die Haftrichterin. Wenn sie sagt, hier, schaut euch diesen Beschluss an, deshalb müsst ihr für meine Reform stimmen, da werden natürlich viele, die bisher weggeschaut haben oder gesagt haben, betrifft mich das überhaupt, die werden auf einmal skeptisch und sagen, vielleicht betrifft es mich als Bürger ja doch, wenn sie da ran will und wenn sie so mit der Justiz umspringen will. Also ich denke, die Anzahl derer, die gar nicht so genau wissen, worum es geht, wird deutlich zurückgehen. Und Meloni riskiert, dass die Anzahl derer, die mit Nein stimmen werden, deutlich hochgehen wird.
Auch da hat ja die Regierung immer von so einer Übermacht der Justiz gesprochen, die es zu begrenzen oder bändigen gilt. Und selbst unter denjenigen, die gesagt haben, diese Justizreform oder dieser Staatsumbau ist eigentlich eine absolute Katastrophe, gab es ja auch immer wieder diejenigen, die gesagt haben, ja, aber an diesem Justizsystem könnte man durchaus einige Dinge ändern. Und es gibt eine gewisse Unabhängigkeit oder eine Selbstverwaltung, die vielleicht zu weit geht. Würdest du sagen, das kann man für Italien auch sagen?
Ja, sicher. Diese Reflexe gibt es hier auch bei vielen, die gar nicht auf Melonis Seite stehen und die auch nicht für diese Verfassungsreform sind. Was aber die Menschen jenseits der Selbstverwaltungsmechanismen viel stärker bewegt, ist die Ineffizienz der Justiz. Also die viel zu lange Verfahrensdauer. Zivilverfahren dauern hier gerne auch mal 4 Jahre. 4, 5 Jahre, bis sie durch die dritte Instanz sind. Und man kann hier durch alle Instanzen klagen. Das ist nicht wie bei deutschen Gerichten, wo dann gesagt wird, Berufung wird nicht zugelassen. Hier gilt es bis zum Kassationsgericht, können alle durchklagen, wenn sie wollen. Aber schon in der ersten Runde sind wir bei Zivilverfahren bei 2,5 Jahren dabei. Bei Strafrechtsverfahren gerne gut auch 1 Jahr, im Durchschnitt wohlgemerkt. Jetzt nicht wegen absolut komplexer Prozesse. Das nervt die Leute viel mehr. Genau daran geht aber diese Reform, diese angebliche Justizreform ja gar nicht ran. Zwar plakatieren die jetzt auch für eine schnellere und effizientere Justiz, aber ausgerechnet die Staatssekretärin aus dem Justizministerium selbst, Giulia Bongiorno, sagte vor kurzem im Parlament, ihr werft uns vor, die Reform steigere ja gar nicht die Effizienz. Das war doch aber auch gar nicht das Ziel dieser Reform. Ja, also sie hat das ganz offen gestanden. Und das wäre für die Menschen viel attraktiver. Da würde Meloni einen Erdrutschsieg einfahren, wenn sie eine Reform deutlich machen würde, wo die Leute erwarten können, die Prozessdauer wird halbiert. Dafür aber müsste Geld ausgegeben werden, dafür müssten Kanzleibeamte eingestellt werden und so weiter, die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Das alles hat mit dieser Reform gar nichts zu tun.
Und sag mal, wenn dieses Referendum dann am Ende nicht durchgehen sollte, ist es dann vielleicht sogar eine Chance für die Opposition bzw. die Linke, wieder ein bisschen an Land zu gewinnen in Italien?
Ganz gewiss. Also man kann sagen, das ist eigentlich die erste Halbzeit vor der zweiten Halbzeit dann mit den nationalen Wahlen 2027, die regulär spätestens im September 27 stattfinden müssen, womöglich aber durchaus von Meloni auch auf Frühjahr vorgezogen werden. Dann hätten wir in gut einem Jahr Wahlen. Und natürlich ist dieses Referendum psychologisch sehr wichtig. Wenn Meloni es besteht, hat sie Wind in den Segeln, hat sie Rückenwind. Wenn sie es verliert, dreht sich das völlig. Und da kämpft sie dann wirklich gegen den Strom, gegen den Wind. Und die Opposition ist ja gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn wir uns alle Meinungsumfragen anschauen. Sicher, es überrascht, dass Meloni sehr stabil ist. Das kann kaum eine europäische Regierung von sich behaupten, solche Zustimmungswerte zu haben wie Meloni und ihre Parteien. Egal, ob wir nach Deutschland schauen, nach Frankreich, nach Spanien oder sonst wohin. Sie hat weiterhin einen stabilen Sockel. Ihre drei Parteien, die ihre Koalition tragen, von 46-47%. Nun liegen aber die Oppositionskräfte nur ein paar Prozentpunkte hinter ihr. Die sind auch irgendwo bei 44. Also gelaufen ist hier noch gar kein Rennen. Und im Unterschied zu 2022 werden bei den nächsten Wahlen die wichtigsten Oppositionskräfte wieder gemeinsam antreten und nicht gespalten. Denn dies hat ja Meloni überhaupt erst ihren klaren Sieg ermöglicht. Nicht, dass sie so triumphal Stimmen gewonnen hätte, sondern dass die Rechte geschlossen antrat, während Mitte-Links sich in drei verschiedene Lager gespalten hatte, wodurch die meisten Direktwahlkreise an die Rechten verloren. Und das wird nächstes Mal nicht so sein. Und deshalb wird auch dieses Referendum tatsächlich psychologisch sehr wichtig sein. Der, der dort gewinnt, hat die deutlich besseren Karten dann auch für die nationalen Wahlen 1 Jahr später.
Das heißt, wir blicken mit großer Spannung auf das Referendum am 22. und 23. März, richtig?
In der Tat, in der Tat. Ich blicke auch mit großer Spannung darauf. Und auch mit einer gewissen Sympathie will ich hier nicht verhehlen. Oder Antipathie auch, je nach Lager.
Michael, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir.
Und wir lesen weiter von dir und wir hören uns auch wieder. Ich danke außerdem Daniel Fromm für die Produktion, Eva-Lotte Andrea für die redaktionelle Betreuung und natürlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen von der Fernverbindung. Bei Lob, bei Kritik, bei Anregung schreibt uns gerne an fernverbindung@taz.de. Liked und teilt die Folge gern mit euren Bekannten, mit Freundinnen, Familienmitgliedern und wir freuen uns außerdem über Unterstützung für Taz zahl ich, dem freiwilligen Bezahlmodell der Taz. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.